AFS Magazine.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, ihr hört, da ist das ABS Magazin schon wieder an diesem Mittwoch, den 2. April 2014, ja, mit dem Nils Björn Schmidtke im Studio.
Und der Etta Kivilla, Kivili, Entschuldigung, Etta. Und wir haben natürlich auch noch einen Gast. Und der Gast, das ist der Tim Schuster. Und was es heute damit auf sich hat mit unserem Gast, das erfahrt ihr dann nach der nächsten kurzen Einspielung.
Ja, vielleicht habt ihr erraten, worum es heute gehen könnte in dieser Sendung.
Wir müssen etwas um die Ecke denken und an Haus vor allen Dingen.
Und an unser Haus.
An unser Haus.
Oder dass wir ein Haus haben oder zumindest die Frankfurter und Frankfurterinnen.
Ein Haus, über das wir schon öfters berichtet haben, das bisher noch den Namen Philosophicum trägt. Und aus diesem Grund ist auch der Tim heute da.
Hallo
Tim. Es geht um das Philosophicum, das ja schon mal besetzt war und geräumt wurde. Und jetzt hat sich da eine neue Entwicklung aufgetan, die dem Philosophicum eine neue Zukunft bietet. Und zwar nicht als gewinnbringendes Objekt für irgendwelche städtischen Kassen oder sonstige Kassen, sondern als kulturplanerisches Objekt. Und vielleicht kann die Etta gibt mir ein Zeichen. Reden wir noch drüben mehr darüber.
Wieder, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, die zu uns ein.
Um es genau zu sagen, das offene Haus der Kulturen. Und für diese Initiative ist auch der Tim heute da.
Ja.
Ja, hallo.
Am Dienstag gab es eine neue Entwicklung, die wir alle gar nicht so richtig vorhergesehen haben, was den ehemaligen Campus Bockenheim betrifft, dieses Areal auf dem ehemaligen Campus. Was war denn am Dienstag? Was hat da stattgefunden? Hat ja eine wichtige Nachricht uns ereilt.
Ja, es ist die Entscheidung gefallen, dass die Wohngruppe Philosophicum, die seit Jahren daran arbeitet, ein alternatives, genossenschaftlich, solidarisch, gemeinschaftliches Wohnprojekt in dem Haus Philosophicum reinzubringen, jetzt endlich obsiegt hat und jetzt tatsächlich irgendwie die Zusage hat, dass sie dieses Haus bekommt.
Ja, und das Philosophicum steht eben auf dem Campus Bockenheim, ist wahrscheinlich den meisten Leuten bekannt, das ist so ein großer Riegel, der von außen eigentlich jetzt nicht so attraktiv aussieht. Und trotzdem wollt ihr den haben?
Ja, also die Gruppe Philosophicum will den haben. Der sieht von außen nicht attraktiv aus, da kann man nur unterschiedlicher Meinung sein. Ich finde ihn mittlerweile tatsächlich hübsch, auch von außen.
Ja, architektonisch würde ich auch schon sagen, aber er ist schon ein bisschen runtergekommen.
Ja, genau, ist ein bisschen runtergekommen. Die Uni hat halt seit den 50er Jahren da irgendwie kein Geld mehr reingesteckt. Das führt dazu, dass die Fassade relativ verwittert ist, die Scheiben ausgeblichen. Und ja, das Ding steht jetzt seit 13 Jahren leer, was schon mal unglaublich ist angesichts des Wohnungsmangels und auch Mangels an anderen Räumen in dieser Stadt. Seit 13 Jahren steht leer und jetzt tatsächlich ist dieser Leerstand bald beendet, was ja auf jeden Fall ein Grund zum Feiern ist. Und er ist eben nicht beendet, wie es jetzt zwischendurch mal aussah, dass ein Investor kommt und den für teures Geld kauft und dann Luxuswohnungen reinmacht, was im Raum stand, weil es Investoren gab, die dafür mitgeboten hat, sondern er wird tatsächlich dieses Haus wird für ein sinnvolles, ganz tolles Projekt jetzt umgenutzt werden.
Ja, wir hatten ja schon häufiger mal darüber berichtet und da oder hatten dich auch schon mal hier im Studio im ABS-Magazin und da sah es ja immer eher so aus, als ob tatsächlich Investoren diesen Zuschlag bekommen würden, weil die eben auch viel mehr Geld geboten haben. Ich glaube, da ging es um bis zu 8 Millionen Euro und jetzt wird das Philosophie Philosophicum für viel weniger verkauft werden an diese Initiative. Kannst du dir erklären, wie das dazu gekommen ist oder warum da dieser Meinungsumschwung in der ABG, also dieser Wohnungsbaugesellschaft der Stadt, wie das zustande gekommen ist?
Naja, also da liegen jetzt jahrelang intensive Arbeit dieser Gruppe dahinter. Es ist vor allem aber auch so, dass ein sehr breite Anzahl von Menschen dieses Projekt unterstützt und dass das eine Eigendynamik angenommen hat in den letzten Jahren und zunehmend in den letzten Monaten noch mehr, dass jetzt einfach die Stadt das nicht mehr ignorieren konnte. Also weder die ABG als städtische Wohnungsbaugesellschaft noch die Stadt Frankfurt kann diese Öffentlichkeit und dieser Druck und einfach auch das tolle Konzept, was es einfach dafür gibt, war jetzt nicht mehr zu ignorieren anscheinend. Und es ist tatsächlich ein kleines Wunder insofern, als das der normalen Logik der Frankfurter Stadtentwicklung entsprochen hätte, dass hier wie eigentlich in fast allen Fällen der meistbietende Investor den Zuschlag kriegt. Hm. Insofern ist es auf jeden Fall doch überraschend, aber es kommt jetzt nicht irgendwie von ungefähr.
Und das, worüber du sprichst, dieser öffentliche Druck, der sich da aufbaut, der hat sich aufgebaut unter dem Schlagwort, wem gehört die Stadt? Und da gab es ja eine Menge Dinge, die eigentlich in Frankfurt, aber auch bundesweit stattgefunden haben, oder?
Ja, man kann vielleicht noch kurz erwähnen, dass das Philosophikum von Ferdinand Kramer gebaut wurde und von dem ist ja ein Gebäude gesprengt worden vor kurzem, da hatten wir auch drüber berichtet.
Der Turm, ja, das ist leider ein Missverständnis, der ist zwar auch wunderschön gewesen, ja. Aber er wurde nicht von Kramer gebaut.
Ja, oder mit projektiert, dachte ich.
Ja, er war damals praktisch noch an der Uni, also er hat es auch noch vielleicht mit in die Wege geleitet, ja. Ich weiß nicht genau, als Uni-Baumeister. Ja.
Aber jedenfalls ist das Philosophikum ein Gebäude, das er mitentwickelt hat und das war ja auch von der Konzeption her ein besonderes Gebäude, also ist ein Stahlbetongebau, wo die Stahlträger außen liegen, was dafür sorgt, dass also innen durchaus Gestaltungsräume, Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden sind und von daher ist das Philosophikum eigentlich ein idealer Ort für selbstbestimmtes Wohnen und selbstbestimmtes Leben.
Genau. Also weil das wirklich ganz fantastisch ist durch diese Stahlgeträgerbauweise, das war das erste Gebäude in Deutschland oder in Europa, was so gebaut wurde, sind die wirklich total flexibel, die Wände, und man kann mit relativ kleinem Aufwand eine völlig flexible Raumgestaltung da machen. Also man kann einzelne Wohnungen machen, man kann aber, was eben geplant ist, größere WGs und man kann auch zum Beispiel eine ganze Etage zu einer Wohnung machen, zu einem Wohngruppe, Wohnprojekt.
150 Leute sollen einziehen ins Philosophikum. Wenn es alles so klappt, wie das jetzt aussieht, wann wird das der Fall sein? Wann können die Leute da einziehen?
Also es gibt jetzt noch kein Datum, wann die einziehen können, aber die wollen natürlich so schnell wie möglich da einziehen. Das ist jetzt noch nicht der Kaufvertrag unterschrieben. Das wird Ende Juni wohl passieren, wenn alles klappt. Dann dauert es noch ein bisschen, bis der Bebauungsplan ausliegt und dann tatsächlich umgebaut werden kann. Dann wird im Herbst, denke ich jetzt mal, oder noch im Sommer angefangen mit dem Umbau, eher im Herbst. Und dann ist die Frage, wann eben in die ersten Etagen soweit sind, dass man einziehen kann. Also es gibt welche, die wollen noch dieses Jahr einziehen. Ob das klappt, kann ich jetzt nicht so sagen. Das weiß man noch nicht.
Das heißt, es wird also ein genossenschaftliches Wohnprojekt auch werden. Vielleicht sollte man mal kurz nochmal auf den Genossenschaftsgedanken eingehen, der das ja möglich macht, überhaupt diesen Raum kaufen zu können, diesen Wohnraum oder dieses Haus, dieses Objekt.
Ja, also in dem Fall ist es jetzt, ursprünglich war es Genossenschaft geplant. Das ist so ein Zwischenmodell jetzt. Die haben das jetzt mit dem Freiburger Miethäuser-Syndikat zusammen erworben. Die in ganz Deutschland Erfahrung mit so Häusern haben, alternativen Wohnprojekten. Und das heißt, von da aus ist auch in der Finanzierung eine Unterstützung da, dass es überhaupt funktionieren kann, dieses Haus zu erwerben. Und das Besondere jetzt stadtpolitisch ist auf jeden Fall, dass auf diese Weise, dass Leute da Geld einzahlen, dass über Kredite dieses Haus gekauft wird, durch Sofortkredite, Direktkredite, es möglich ist, dass hier tatsächlich günstiger Wohnraum dauerhaft gesichert ist. Und das ist eben bei allen anderen liegenden Wohnprojekten oder überhaupt Wohnhäusern nicht der Fall, weil da ist es immer so, es ist Spekulationsobjekt, ist auf dem Markt, die Mieten werden stetig teurer und gerade in Frankfurt wissen wir alles, das ist ein Riesenproblem, dass einfach jedes Jahr die Mieten steigen und hier ist der sehr seltene Fall, wo tatsächlich mal ein größeres Grundstück, ein größeres Gebäude dem Markt entzogen wird und das ist eigentlich das Sensationelle daran, weil es eben zeigt, dass eine andere Art von Stadtentwicklung möglich ist, die eben nicht einfach ferngesteuert ist über den Markt, sondern tatsächlich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und eben auch dauerhaft bezahlbaren, günstigen Wohnraum ermöglicht.
Und das für immerhin 150 Leute und das in Bockenheim, also einem der Hotspots der Gentrifizierung in Frankfurt, muss man so sagen. Vielleicht, um das nochmal verständlich zu machen für die Hörerinnen und Hörer da draußen, das Mietshäuser-Syndikat funktioniert so, dass man Kredite, Direktkredite von Leuten einwirbt, dann ein Grundkapital hat und dann eine Gesellschaft gründet, mit der man dann noch weitere Kredite überhaupt bei der Bank einfordern kann oder beantragen kann oder nehmen kann, Kredite nehmen kann, um dann eben diese 6,1 Millionen Euro, die jetzt gefordert sind, als Kaufpreis und dann aber auch natürlich das Geld, was man noch braucht, um das Haus dann zu renovieren, da ist sicherlich einiges zu tun, überhaupt aufbringen zu können. So funktioniert das und dadurch ist das Haus dann gekauft und dann natürlich in dieser Struktur des Mietshäuser-Syndikats oder dieser Gruppe aufbewahrt und kann so recht günstige Mieten auch in der Zukunft dann eben erhalten, ungefähr auf dem Stand, wie es jetzt gerade eben ungefähr
ist. Genau, das wäre. Ist so ungefähr ganz grob das Konzept, wie das funktioniert. Und es funktioniert dann auch so, dass die Menschen dann eben nicht nur drin wohnen, sondern eben auch selbstbestimmt dann entscheiden, was dort passiert. Also es wird ein Verein gegründet oder ist schon, wo dann alle Bewohner selber immer entscheiden über jede Sache, die sich in einem Haus ändert, was gemacht wird. Also es ist eine ganz demokratische Angelegenheit. Und dazu kommt noch, dass es eben günstig ist, dass Querfinanzierung solidarische möglich ist, dass Leute, die mehr Geld haben, ein bisschen mehr bezahlen und Leute, die wenig oder gar kein Geld haben, eben für auch 5 Euro dort wohnen können. Und der Schnitt wird bei 10 Euro liegen. Aber es wird eben dann auch möglich, über geförderten Wohnraum ist tatsächlich das Ziel, 50% geförderten Wohnraum da drin zu haben. Also auf eine solidarische Weise, dass wirklich eine Mischung drin ist, wo auch Leute mit sehr wenig Geld zum großen Teil da drin wohnen können.
Ja, das hat ja auch was mit dem so ein bisschen Kommunenprinzip zu tun. Also ich hatte letztes Jahr beim Hessentagsradio in Kassel die Möglichkeit, mich mit der Locomuna, das ist auch ein Kommunenprojekt in Kassel, zu beschäftigen. Wir haben dort auch gewohnt als Redaktion vom Hessentagsradio und haben uns da natürlich auch mit dieser Wohnform beschäftigt. Und das hat eine Tradition, die da ja auch wiederbelebt wird. Also dieses gemeinschaftliche Erwirtschaften und auch Leute, die nicht so viel Geld haben, Möglichkeiten zu eröffnen, die sie ohne so eine Kommune oder ohne so ein genossenschaftliches Prinzip nicht hätten.
Genau, ja, da gibt's schon sehr viele Beispiele. In Frankfurt gibt's noch zu wenige. Ja. In anderen Städten gibt's das schon mehr, aber es ist jetzt eben auch in Frankfurt im Kommen mit dem Projekt und mit einer auch Vielzahl von anderen Projekten, die auf den Campus wollen. Es ist tatsächlich ein sehr vielversprechender Weg. Es liegen trotzdem immer noch Hindernisse im Weg, weil der Kaufpreis zum Beispiel, den die ABG jetzt verlangt hat und bekommen wird, ist wirklich die oberste Schmerzgrenze schon. Man muss es immer noch sagen, es ist immer noch zu teuer verkauft. Tatsächlich die günstigen Mieten da realisieren zu können, wird es jetzt sehr schwierig. Also ich glaube, die Gruppe wird es hinkriegen. Aber es ist eigentlich, wäre es angebracht gewesen, dieses Haus auch günstiger zu verkaufen.
Also wer Knete hat und jetzt zuhört, kann sich da gerne noch mit Direktkrediten einbringen in das Projekt des Philosophikums. Wer keine Knete hat, kann dann später bestimmt auch in verschiedenen Kultursachen da einsteigen und sich da einbringen. Also es wird ein ganz offenes Haus sein. Wir sprechen gleich nochmal darüber, welche Projekte es sonst noch auf dem ehemaligen Campus Bockenheim gibt. Also alles so in diesem Rahmen Kulturcampus und vielleicht auch nochmal darüber, wie überhaupt die Situation in Frankfurt ist, warum das jetzt so brennt an verschiedenen Orten in Frankfurt und eben nicht nur in Frankfurt. Und genau, und das machen wir alles gleich nach der Musik.
T'as les coups, planquez-vous. T'as pas de taf, t'as du bif. T'as les coups, planquez-vous. Tu es charbonneur ou vendeur à la semaine. T'as les coups, planquez-vous. Quelqu'un se fout, tout le marchand de semaine. T'as les coups.
Wir demonstrieren heute für das Recht auf Stadt. Überall in Frankfurt steigen die Mieten. So hohe Mieten bedeutet Vertreibung von Geringverdienenden aus der Stadt. Die Folge ist die Zerstörung von Milieus, in denen Menschen solidarisch miteinander leben können. In Frankfurt gibt es über 2,5 Millionen Quadratmeter Büroleerstand. Gleichzeitig werden Menschen gezwungen, in der B-Ebene der Hauptwache oder in irgendwelchen Löchern zu übernachten. Wir fordern von der Stadt eine Politik, die allen Menschen das Recht auf Wohnraum ermöglicht. Wohnen darf keine Ware sein. Die Stadt gehört allen. Nichts ist unmöglich. Wir nehmen uns, was wir brauchen. Stadt für alle, Campus für alle. Bugün biz şehir hakkı için yürüyüş yapıyoruz. Tüm Frankfurt'ta kiralar büyük bir şiddetle artıyor. Yüksek kira ne demek? Az gelirli olanlar şehrin kenarlarına taşınmak zorundalar. Bunun neticesi muhiti, komşuları kaybetmek. Birbirlerini karşılıklı destekleyenler dağılıyorlar. Frankfurt'ta 2,5 milyon metrekareden fazla ofis odası boş duruyor. Öbür yanda evsiz insanlar Hauptbahn'in Beyebenesi'nde ya da herhangi yıkık, pis yerlerde yatmak zorunda kalıyorlar. Biz Frankfurt'un politikacılarından geliri az olanlar için ödenir konut sunmalarını istiyoruz. Kiraya oturmak ticari mal olmamalıdır. Şehir hepimizin. Mümkün olmayan hiçbir şey yoktur. İhtiyacımız neyse onu alacağız. Şehir hepimizin, kampus hepimizin. Matraquer flingue les hyènes sont de sortie. Dans les rangs, c'est les rôles, les cartables se remplissent. T'as pas de faf, t'as du shit, t'as les coucous, planquez-vous. T'as pas de taf, t'as du bille, t'as les coucous, planquez-vous. Tu te charbonnes aux vendeurs à la sauver, t'as les coucous, planquez-vous. Nos manifestamos hoy por el derecho a la ciudad. En todo Frankfurt están subiendo los alquileres. Si los alquileres son excesivamente altos, aquellos que menos ingresos perciben deben abandonar la ciudad. Si esto sucede, se destruyen entornos en los que las personas pueden convivir de manera solidaria. En Frankfurt hay más de 2 millones de metros cuadrados de locales de oficinas vacíos. Al mismo tiempo, algunas personas se ven obligadas a vivir en el nivel B de la Hauptwache o a pasar la noche en el primer agujero que encuentran. Exigimos del ayuntamiento una política que haga posible que todos los ciudadanos tengan un lugar donde vivir. La vivienda no puede ser una mercancía. La ciudad es de todos. Nada es imposible. Tomaremos lo que necesitamos. La ciudad para todos. El campus para todos.
Das ist die Selbstdarstellung der Menschen, die für eine andere Lebensform in Frankfurt, weggewandt von der reinen Wirtschaftlichkeit hin zum menschlichen Leben in einer Stadt, kämpfen. Und diesen Mitschnitt hat uns der Tim mitgebracht und wir begrüßen jetzt hier auch nochmal bei uns im Studio Emel, die auch vom Bündnis Wem gehört die Stadt ist. Nein, sie schüttelt den Kopf, entschuldige, dann hat, das ist immer sehr toll, wenn der Moderator sich verrät, dass er nicht ordentlich recherchiert hat.
Vom
Philosophikum, ja genau. Emil von der Initiative ums Philosophikum.
Aber die Gruppe Philosophikum ist natürlich auch organisiert im Bündnis Wem gehört die Stadt, also irgendwie ist es schon richtig gewesen.
Ja, du hättest mir jetzt nicht einfach zu viele Menschen.
Ja. Genau, und das war eine Selbstdarstellung oder ein Beitrag von dem Bündnis Wem gehört die Stadt zu einer Demonstration, die morgen stattfindet.
Genau, das ist unser Jingle. Die Demonstration findet morgen, also 3.4. ab 17 Uhr Bockenheimer Warte statt. Ja, da sind sehr viele in diesem Bündnis, unter anderem eben das Philosophikum, Wem gehört die Stadt, aber auch Förderverein Roma e.V. und noch weitere.
Genau, es ist auch noch Turn Left dabei, es ist No Troika dabei, es ist die AG Gallus aus dem Netzwerk Wem gehört die Stadt dabei, Offene Haus der Kulturen, noch einige andere.
Mhm. Ja, und wir haben gehört, es geht in Bockenheim los.
Ach, die Antifa zum Beispiel.
Es geht in Bockenheim los, aber es geht gar nicht nur um Bockenheim. Das liegt es natürlich daran, dass da jetzt dieser Campus ist. Schönes Grundstück, haben wir schon gehört. Aber Probleme gibt es ja in ganz Frankfurt, vor allem eben auch im Gallus. So, wie sieht es denn zum Beispiel im Gallus aus? Vielleicht?
Oder? Ja. gut, ich selbst wohne jetzt nicht im Gallus, aber trotzdem, natürlich bekommen wir das mit. Es gibt eine sehr starke Verdrängung im Gallus. Also da werden richtig Milieus zerstört. Es werden zunehmend, das liegt natürlich am Bau des Europaviertels, die neu gebauten Wohnungen strahlen jetzt schon auch richtig so in den alten Teil vom Gallus aus. Auch da entstehen hochpreisige Eigentumswohnungen. Wir hatten auch letztens zum Beispiel einen Solibar-Abend für einen Menschen, der geräumt werden sollte. Es wird wirklich systematisch versucht, die in dem Fall zum Beispiel ging es um einen Dachausbau, was seine Wohnung im Prinzip jetzt nicht betroffen hat, und trotzdem sollte er, ich weiß nicht wie viel Prozent mehr Miete, aber so viel, dass er das nicht leisten konnte, bezahlen. Und er hat geklagt und verloren leider. Und da gab es einen Solibar-Abend für ihn. Also solche Fälle, es gibt Fälle, die wir, von denen wir was hören, aber es gibt auch unzählige, die wir nicht erfahren natürlich.
Also Entmietung ist ein großes Problem von Leuten, die einfach nicht so viel Knete haben. Das betrifft auch Studierende, von denen wir ja auch zu jedem Semesteranfang hören, große Aufrufe, Plakate sehen in der U-Bahn, dass Menschen aufgefordert werden, denen ein Sofa oder irgendwas zur Verfügung zu stellen, oder dass die dann in der Uni kampieren, tatsächlich in Zelten. Also es ist ein großes Problem hier, dass der Mietspiegel steigt und die Leute einfach keine Wohnung mehr haben.
Ja, und das ist vor allem, das Schlimme daran ist, dass es auch politisch jetzt kein Zufall ist, sondern auch politisch so gewollt ist. Also es wird immer so behauptet, als wäre diese sogenannte Gentrifizierung irgendwie so ein Naturprozess. Dem steht man machtlos gegenüber, man würde ja gerne irgendwie was dagegen tun, aber die Natur ist stärker. Das ist so die Darstellung, die man
hört von Politikern. Die Macht des Faktischen, der man sich unterwerfen muss als Politiker.
Genau, aber de facto lassen sich gerade, wie Mel gerade sagte, irgendwie am Gallus irgendwie das total gut zeigen, wie das ein bewusst gesteuerter Prozess auch ist. Also es ist nicht einmal das Europaviertel, wie du schon meintest, und jetzt aber eine ganze Fülle von anderen Bauprojekten, wo in den nächsten Jahren wirklich Tausende von Wohnungen da gebaut werden. Und da wird von der Stadt eigentlich, versteht sich Stadt so als Servicezentrum für Investoren. Also es kommt ein Investor, der natürlich das jetzt um die Welt wandernde Kapital einsammelt. Da gibt es ja im Moment genug Kapital, was Anlage sucht. Der sammelt das ein, möchte ein Bauprojekt machen. Und dann kommt dann die Stadt und sagt, ja, wie können wir es, wie hätten Sie es denn gern, wie können wir den Bebauungsplan machen, wie können wir das herrichten. Und letztlich wird dann nach den Wünschen der Investoren dort gebaut und die Stadt jubelt, ja, da bringt jemand Geld. Aber was dann de facto der Fall ist, ist eben, es entstehen teure Wohnungen, es entsteht kaum noch geförderter Wohnraum, sondern teure Wohnungen. Und mit diesen teuren Wohnungen, die entstehen, die mit einem Schlag auf den Markt kommen, steigt der Mietspiegel rasant. Also der Mietspiegel ist das, wo festgelegt wird, wie viel Miete verlangt werden darf. Und der orientiert sich eben an den Neuvermietungen. Also wenn jetzt wie im Gallus 5.000 neue Wohnungen auf dem Markt auf einen Schlag kommen und die kosten alle 15 Euro im Quadratmeter, heißt das, dass in den nächsten 2-3 Jahren unglaublich krass dieser Mietspiegel angehoben werden kann und eben alle Wohnungen, auch die Bestandswohnungen in dem Viertel, dann extrem viel teurer werden, was dann eben dazu führt, dass viele Menschen, die gerade im Gallus wohnen, die vielleicht nicht so viel Geld in der Tasche haben, sich die nicht mehr leisten können und dann verdrängt werden, raus müssen aus dem Viertel.
Ja, damit hatten wir uns ja auch schon öfters beschäftigt. Das betrifft halt auch die Leute, die sich bisher noch ihre Miete leisten können. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Und die durch diesen, auch die ehemals sozial gebundenen Wohnraum heute noch bewohnen. Also die soziale Bindung ist ja bei den meisten Wohnungen mittlerweile weggefallen. Helmut Kohl sei Dank. Das hat uns damals die Kohl-Regierung mit beschert noch. Das Ende der sozialen Bindung. Ich möchte da nur kurz erinnern an das Ende der neuen Heimat, wo man also dann gesagt hat, da muss man einen Riegel vorschieben, dass es keinen Missbrauch mehr gibt, und hat da das zum Anlass genommen, um die Gesetze zu verändern. Und das hat dazu geführt, dass also diese sogenannte soziale Bindung einfach wegfällt und die Wohnungen im freien Markt gehandelt werden können, und dass also Menschen, die mit einem normalen Einkommen sich die Wohnung bisher leisten konnten, durch die Mietsteigerung und durch die enormen Mietsteigerungen, die in den letzten Jahren stattfinden, einfach an die Grenze ihrer Belastbarkeit geraten sind und jetzt sehen müssen, wo sie bleiben, oder sie werden zu Mietschuldnern. Und dann sitzen sie irgendwann auf der Straße. Und das ist etwas, wogegen ihr euch auch mit diesen Initiativen wendet. Aber zurück.
Aber genau, wem gehört die Stadt? Ist dann nicht nur ein Projekt, was sich um Mieten kümmern will, sondern auch um andere kulturelle Orte, kulturelle Räume. Das sieht man ja auch so ein bisschen, wenn man mitkriegt, welche Leute da oder welche Gruppen in dem Bündnis vertreten sind. Das sind ja jetzt nicht nur Mietgruppen oder so, sondern eben Gruppen, die auch Themen wie Antirassismus oder Antifaschismus oder eben auch kulturelle Initiativen, also oder Roma-Initiative gibt es auch, die dabei sind so, und das heißt, da verbindet sich das Thema Stadt auch mit ganz vielen anderen inhaltlichen Punkten. Vielleicht können wir dazu nochmal was sagen, und das ist dann ja auch wichtig für diesen Kulturcampus, denn da gibt es ja zum Beispiel auch das Haus, das Studierendenhaus, das Kotz, wo ja auch weiterhin kulturelle Aktivitäten zum Beispiel stattfinden sollen. Oder ein anderer Aspekt wäre vielleicht auch nochmal daran zu erinnern an das IWI, das ja ungefähr von einem Jahr, ich glaube diesen Monat im April von einem Jahr geräumt worden ist, dass ja eben ein ganz wichtiger Ort für ganz viele Leute in Frankfurt war, wo Vorträge stattgefunden haben, wo die Gegenuni stattgefunden hat, wo Konzerte waren, Partys waren, wo ein Ort war, wo man sich getroffen hat, eine Bibliothek, also wirklich so ein Zentrum für ganz viele Menschen oder eben auch für ganz viele dieser Gruppen vielleicht auch, die jetzt in diesem Bündnis sind. Also welche, wie hängt die Entmietung von Leuten, diese exzentrisch Machung, Veredelung der Stadt Frankfurt auch mit der Kultur zusammen oder mit inhaltlichen Initiativen?
Ja, ich würde gerne mal zu den Räumen IWI und auch Kotz was sagen. Also zum einen ist das IWI ja immer noch, steht immer noch leer. Also es ist nichts passiert. Das ist immer das Erste. Und es gibt einfach zu wenige Räume, die unkommerziell sind, die besucht werden können ohne Konsumpflicht. Wo also IWI auf jeden Fall war, ich bin jetzt nicht gerade Studentin, schon lange vorbei, gehöre der älteren Generation an. Für mich war aber das IWI auch ein Ort, das einfach herausgeragt hat durch interessante Vorträge, Veranstaltungen, auch manchmal sehr schöne Partys oder Konzerte. Und ja, von vielen Menschen, von 16, 15 bis eben viel ältere genutzt wurde. Und diese Räume fehlen einfach. Das Kotz ist im Moment auch so ein Ort, wo viele Gruppen Veranstaltungen machen können und von vielen Menschen das genutzt werden kann. Ich frage mich, was werden soll, wenn das Kotz auch weg ist. Also das geht einfach nicht. Wir brauchen unkommerzielle Räume, weil das macht doch auch eine Stadt aus, eine gewisse Subkultur und ja, Vielfalt.
Ja. Inwieweit würdet ihr sagen, ist jetzt dieser Zuschlag an die Gruppe Philosophicum, also auch an deine Gruppe, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
auch so ein Zugeständnis, dass solche Räume eben fehlen von der Stadt oder von der ABG?
Gut, Tim, man hat ja schon einiges dazu gesagt. Ich würde sagen, das ist natürlich super, aber für uns ist es auch sehr wichtig, wir denken auch an die anderen Projekte, wir wollen, dass alle anderen Projekte auch verwirklicht werden können. Also dafür werden wir auch weiterhin kämpfen. Wir werden uns jetzt nicht, weil wir jetzt das Haus haben, zurückziehen. Also ich finde auch das Wohnprojekt für Roma-Menschen auch sehr, sehr wichtig. Am besten wäre das, wenn das auch irgendwie da integriert ist in die Campus-Landschaft. Ja, das sehe ich auf jeden Fall so, dass wir da weitermachen müssen. Deswegen ist auch morgen natürlich auch ein wichtiger Tag.
Genau, also ich glaube, das ist eben genau der wichtige Punkt irgendwie. Es gibt jetzt sicher auch Leute, die sagen, ja, jetzt haben die Leute da dieses Philosophikum bekommen, jetzt können sie mal ruhig sein. Aber A, ist das ja schon mal ein Missverständnis. Es ist nicht so, dass irgendeine Gruppe hier ein Haus bekommen hat, sondern dass ein Haus, so wie Stadt sein sollte, öffentlich wird und tatsächlich für eine Öffentlichkeit auch zugänglich ist, dass eine andere Wohnform probiert werden können, dass eine Stadtgesellschaft bunter wird. Also es ist eigentlich, gewinnt die ganze Stadt mit diesem Projekt, nicht nur die Menschen, die dort einziehen. Und zum anderen ist eben der Punkt, wie Imelga eigentlich gerade schon sagte, das kann jetzt kein Einzelfall sein, sondern es geht darum, eben zu gucken, an diesem Beispiel wird deutlich, dass es eben eine andere Art von Stadtentwicklung gibt, eine andere Art, wie wir hier zusammenleben können. Und jetzt kann man, da das jetzt umgesetzt wird, zählt eigentlich dieses Argument des Sachzwangs nicht mehr. Mhm. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass das nicht ein Solitär bleibt, der da einzeln rumsteht, sondern dass tatsächlich diese ganzen anderen Gruppen, es gibt noch 20 Wohngruppen, die auf den Campus wollen, darunter eben der Förderverein Roma, es gibt das Studierendenhaus mit dem Café Kotz. Es ist jetzt eben die Frage, kann sich da jetzt wirklich eine Dynamik entfalten? Und ich denke schon, dass der Campus ein lebendiger Ort wird für alle und darauf dann auch der Stadtteil, auf den Stadtteil abfärbt und vielleicht auch deutlich macht, es gibt andere Wege, überhaupt die Stadt zu denken und auch zu praktizieren. Das, ja, dafür steht das Philosophikum.
Ja, das Philosophikum ist ja auch, wie du schon eingangs erklärt hast, kein Geschenk. Ist ja nicht so ein Raum, der für nichts zur Verfügung gestellt wird, sondern der muss teuer erkauft werden.
Ja, sehr teuer.
Also was durchaus auch eine Sache ist, das ist jetzt nicht irgendwie eine Leistung von der Stadt, die so als Almosen zu verstehen ist, sondern das ist also erkämpft und dass man den Zuschlag bekommen hat. Und es zeigt ja aber auch, dass es also neben dem, Frankfurt ist ja dafür bekannt, dass es also um Wirtschaft viel geht, es geht um Geld verdienen, es geht um Transport, Flughafen und diese ganzen Dinge, aber es gibt in Frankfurt halt eben auch noch viele Menschen, die ihr Leben anders gestalten möchten, und das findet halt da auch Ausdruck in diesen Aktionen rund um den Campus Bockenheim, der sozusagen mitten in der im Herzen der Stadt eigentlich eine Möglichkeit bietet, da den Menschen auch einen Raum zu geben, die sonst in den anderen Städten oder in den letzten Jahren einfach immer mehr an den Rand verdrängt wurden oder überhaupt aus der Stadt verdrängt wurden. Wir hatten hier einen musikalischen Beitrag, würde ich vorschlagen, den wir dazu spielen könnten, weil wir das Wohnprojekt der Roma auch angesprochen haben, und da hatte der Tim uns etwas mitgebracht. Das ist die Hymne der Roma. Hat, ne?
Ja, Jellem, Jellem. Ich spreche Jellem nicht Jellem. Gut aus.
Mhm. Aber und Jellem, Jellem, wir hören uns da jetzt einfach mal rein, um die Vielfalt dieser Projekte damit auch zum Ausdruck zu bringen, die dort am Start sind.
Jelem jelem lungo me dromenza Jerem jerem lungo me dromenza. Abbozzare su trovisce bella, hop hop, pralina porra di piera. Hop hop, abbozzare su trovisce bella, hop hop, pralina porra di piera.
Ja, das war Jelem Jelem. Das ist seit 1971 die Hymne der Roma. Das ist auf dem Weltkongress der Roma damals als gemeinsame Hymne der Bewegung beschlossen worden. Und in dem Lied geht es darum, dass um die Ermordung der Roma durch die kroatischen Faschisten im Zweiten Weltkrieg beschrieben wird, die sogenannte Schwarze Legion. Und ja, das so als Hintergrund zu dieser Musik, damit man ungefähr weiß, um was es da geht. Und vielleicht kann man kurz zum Text sagen, auf meinem sehr, sehr langen Weg traf ich viele schöne Roma. Auf diesem sehr, sehr langen Weg begegneten mir viele glückliche Roma. Und ich hatte einmal eine große Familie, die Schwarze Legion ermordete sie. Kommt mit mir, Roma aus der ganzen Welt, für die Roma die Straße geöffnet haben. Jetzt ist die Zeit, steht auf, Roma, jetzt, wir steigen hoch, wenn wir handeln. Und ja, das ist also, denke ich, auch ein ganz klares Indiz oder Beweis dafür, warum es wichtig ist, dass auch die Roma als Gruppe, eigenständige Gruppe hier in der Stadt ein Ort bekommen, wo sie sich frei entwickeln können.
Und ein Haus bekommen auf dem ehemaligen Campus Bockenheim in der Initiative Kulturcampus. Und wem gehört die Stadt? Genau, vielleicht an unsere Gäste hier von der Initiative Wem gehört die Stadt? Was wäre denn so ein Roma-Haus? Was würde da passieren?
Also es gibt ein Beispiel aus Berlin, Harzer Straße. Da wurde ein Projekt verwirklicht, das waren baufällige Häuser. Und da hat sich eine Selbstorganisation, glaube ich, oder vielleicht eine gemischte Organisation gebildet. Die haben dann auch das Haus saniert, renoviert Und sie waren also auch, die Roma-Leute waren ein Teil dessen, also auch der Planungen und so weiter. Und jetzt wird da noch eine Kindertagesstätte eröffnet, es gibt eine Sozialberatung und es sind verschiedene Sachen angedacht. Und das Projekt läuft gut, wird gut angenommen, im Viertel auch. Und das ist so der Ideengeber für Frankfurt. Mhm.
Also wir drücken die Daumen für dieses Projekt, aber eben auch für die anderen, über die wir schon gesprochen haben. Vielleicht können wir nochmal über, wir haben über die Situation in der Stadt sprechen oder über den kulturellen Raum, der fehlt. Wir haben gerade schon über das IWI gesprochen, dass das geräumt worden ist von einem Jahr, dass das eine große Lücke gerissen hat, dass die, die Auflösung oder so des Studierendenhauses mit dem Café Kotz droht, dass man nicht genau weiß, wie das jetzt bei dem neuen Campus sein wird, ob es da wieder so ein tolles Studierendenhaus geben kann, wie es jetzt gerade der Fall ist, mit wo man eben so tolle Konferenzen auch wirklich abhalten kann. Das Haus ist, glaube ich, nicht mal gebaut auf dem neuen Campus am IG-Farbenhaus. Also da gibt es eine Menge Bedarf offenbar und auch eine Menge Initiativen, die sich in der letzten Zeit darum gekümmert haben. Es gab immer wieder Hausbesetzungen. Die letzte größere Hausbesetzung in Frankfurt gab es vor ungefähr 3 Wochen. Wo die Frankfurter Rundschau eine richtige Protest- oder eine Besetzungschronologie auch abgedruckt hat. Also da ist eine Menge los. Und dabei ging es um ein Haus in der Georg-Volk-Straße. Und das war auch ein Haus der ABG, eine sogenannte Professorenvilla, so heißt es immer, also ein ehemaliges Uni-Gebäude. Ich glaube, Nils hat da mal studiert.
Ja, da war die Didaktik, war irgendeine didaktische Abteilung einer Fakultät der Universität. Ich bin mir nicht sicher, du hattest vorhin gemeint, es wären die Germanisten gewesen. Ich glaube, es waren sogar die Didaktik der Mathematiker da drin. Aber jedenfalls war es ein Gebäude, das zu didaktischen Zwecken genutzt werden sollte. Aber stand hinter oder steht hinter dem mittlerweile nicht mehr stehenden Turm zwischen Marriott Hotel und Senckenberg Museum quasi heutzutage.
Genau, und dieses Gebäude ist eben in der gleichen Trägerschaft wie das Philosophikum oder die Gebäude eben auf dem jetzigen Campus Bockenheim. Und da hat sich eine Person, ein alter Bekannter vielleicht in Frankfurt, der Herr Juncker, der Geschäftsführer der ABG, Frank Juncker, in verschiedener Weise hervorgetan. Vielleicht können wir über die Rolle von ihm sprechen, denn eigentlich räumt er ja, wie in dem Fall der Georg-Volk-Straße, so ein Haus ja sofort. Jetzt gibt er den Zuschlag für das Philosophikum. Emil, vielleicht, kannst du das vielleicht nochmal einschätzen, warum er jetzt sich so mutiert vom bösen Juncker zum guten Juncker oder zu einem Freund der selbstorganisierten Initiativen?
Also meine Einschätzung ist, ich denke, wahrscheinlich kommt auch Druck von woanders her, vom Stadtparlament, von einigen Politikern, Politikerinnen. Das weiß ich nicht, weil Herr Juncker ist ein Geschäftsmann. Er wird es auch so wahrscheinlich auch bleiben. Aber ich denke, was auf jeden Fall wichtig ist, ist der Druck, der seit 2 Jahren durch verschiedene Besetzungen, auch Demonstrationen, wo viele Menschen und Aktivisten, Aktivistinnen darauf hinweisen, dass es so nicht weitergeht, dass die Stadt nicht nur nach Verwertungsprinzipien sich entwickeln kann. Ich denke, dem Druck konnte er jetzt auch nicht ausweichen.
Es haben ja auch viele Besetzungen stattgefunden in der letzten Zeit. Also Frankfurt war ja mit Berlin in den 70er Jahren eine Stadt, in der viele Häuser besetzt wurden, das Westend.
Da und war im also, letzten Jahr hielt Frankfurt den
Rekord. Ja, genau. Aber egal, geht ja hier nicht um Pointen, sondern worauf ich hinaus möchte ist, also es gibt da so eine Tradition, dass man also um städtische Entwicklungen mit zu beeinflussen oder auch in eine bestimmte Richtung zu bringen, Gebäude besetzt hat. Und meine Frage ist jetzt, stehen wir in der heutigen Zeit oder im Jahr 2014 oder 2013 wieder am Beginn so einer Bewegung und könnte das vielleicht auch der Grund sein, warum da die Stadt und beziehungsweise die Verantwortlichen bei ABG und auch bei der Uni einlenken? Das ist jetzt natürlich eine Vielleicht-Frage, ist eine Einschätzung.
Lass da drauf und dann hört
ich,
das auf.
Um die ich euch bitte, ja.
Naja, es hat ganz bestimmt was damit zu tun. Also es war ja in den letzten Jahren, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber eine ganze Menge irgendwie, in den letzten 3-4 Jahren, glaube ich, eine ganze Menge von Besetzungen im Westend, im Gallus, in der Innenstadt, im Buchhändlerhaus. Jetzt die letzte eben in diesem Professorenwillen. Das hat sich noch verschärft eben durch die Räumung des IWIs, weil es gibt einfach mittlerweile eine sehr große Frustration eben von sehr vielen Leuten, dass es diese Räume nicht mehr gibt oder immer weniger gibt, wo man selbstbestimmt leben, Kultur haben kann, auch feiern oder überhaupt selbstbestimmte Räume, und der Druck wird dann auch immer größer und dadurch hat sich das natürlich verstärkt. Und ich glaube schon auf jeden Fall, dass diese Bewegung jetzt ganz bestimmt nicht plötzlich aufhört, sondern im Moment eher das Gefühl, dass da eine Dynamik drin ist, dass das auch weitergehen wird, da die Probleme noch nicht gelöst sind und überhaupt noch nicht gelöst sind, gibt es noch genug Grund, eben sich solche Räume anzueignen. Mhm. Weil die Erfahrung ist, man bekommt das nicht geschenkt. Deswegen ist eben ein Mittel, sich selber solche Räume anzueignen. Und ja, warum sollte das aufhören, wenn es die von allein nicht gibt?
Wie ist es denn mit der politischen Unterstützung in der Stadtverwaltung, in der Stadt? Also wir haben ja im Stadtparlament nicht nur die CDU und die Grünen, die momentan die Mehrheit stellen und damit den SPD-Oberbürgermeister in Schach halten, sondern es gibt ja auch noch die Linkspartei, gibt die FDP eigentlich noch im Stadtparlament? Entschuldigung, ja, Seitenhieb. Ja, ist gemein gewesen. Nein. Aber wie ist denn da die Resonanz auf Seiten der Politik? Also ich denke mir, dass da einige auch auf Seiten der Menschen sind, die eine andere Politik, auch Kulturpolitik in der Stadt verlangen, wie nur die wirtschaftlich orientiert ist. Könnt ihr dazu vielleicht nochmal was sagen, wie eure Erfahrungen mit der Politik sind? Gibt es da Unterstützung?
Naja, mit der Politik, also es gibt auf jeden Fall auch im Römer einzelne Politiker, die ganz toll sind, würde ich jetzt mal sagen, oder sagen wir mal, die zumindest vernünftige Ansichten haben. Ganz toll, ja. Also es gibt auch zum Beispiel toll, bei diesen ganzen Projekten, es gibt immer auch von einzelnen Leuten eine sehr große Zustimmung für, aber das Problem ist ja in grundsätzlicher Natur. Es geht nicht darum, ob jetzt einzelne Politiker gut oder schlecht sind, sondern es geht um eben eine strukturelle Stadtpolitik. Mhm. Und da gibt es im Moment zumindest nicht die Mehrheiten dafür, oder es gibt kein Anzeichen dafür, dass die sich grundsätzlich ändert. Und natürlich gibt es davon Oppositionsparteien im Moment eher Zuspruch noch für eine Änderung. Aber ich würde es jetzt gar nicht an Parteien festmachen, weil wir können jetzt nicht darauf warten, dass Parteien das ändern, sondern es wird sich nur was ändern, wenn eben auch die Menschen massiv zeigen, was sich stört, und auch massiv Druck ausüben. Und dann kann sich eben auch in den Parteien und im Römer Dinge ändern. Aber es wird so rum, wird es nur funktionieren.
Du meinst also, dass der Lernprozess von der Straße aus da reingetragen wird, ein Stück weit? Könnte man das so...
Ja,
das
wäre zumindest wünschenswert, weil es Demokratie funktioniert über eine Öffentlichkeit, und da werden diese Prozesse stattfinden, sie finden statt, und darüber wird dann auch Politik gestaltet. Also es ist ja nicht so, dass wir jemanden wählen und der entscheidet dann für uns, sondern wir sind selber dafür verantwortlich, auch in der Lage, das selbst in die Hand zu nehmen. Und ja.
Ja, wir müssen jetzt schon mal die E-Mail kurzfristig hier nochmal verabschieden und bedanken uns sehr, dass du hier warst und uns auch diesen Beitrag von der Demonstration mitgebracht hast. Genau, schön, dass du da warst. Sag doch nochmal, wo man sich informieren kann, auch über diese Demonstration.
Da bin ich jetzt kurz, also ich denke mal, wenn die Stadtseite vielleicht.
Es gibt auch überall in der Stadt diese Aufkleber, genau, ne? Oder Plakate, vielleicht
Plakate
kann man dazu
hängen,
noch mal
hoffe ich, stadtweit überall, und die Flyer.
Genau, es gibt diese schönen grün, blau, violetten Campus für alle, Stadt für alle Plakate und Flyer. Da steht drauf, wann jetzt zum Beispiel morgen wann morgen die Demo ist. Die ist morgen um 16 Uhr findet da die Demo statt an der Bockenheimer Warte. Die findet da statt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich finde es interessant, da hinzugehen. Ansonsten auf einzelnen Seiten, also wenn man Campus für alle, Stadt für alle googelt, dann findet man da auf jeden Fall. Es gibt sehr viele Seiten, wo es draufsteht. 18 Uhr morgen, genau. Und einfach das mal googeln, dann gibt's noch mehr Informationen. Es gibt auch bei Facebook was zu Campus für alle, Stadt für alle. Über die Seite vom Offenen Haus der Kulturen bei Facebook findet man da auch Links.
Genau. Und wer da auch nochmal was drüber nachlesen möchte, die Frankfurter Rundschau hat in ihrer Ausgabe vom heutigen Tage, einen großen Artikel gebracht zum Thema, auch mit Stimmen, die sich ein Stück weit auch kontra dazu verhalten. Und ja, vielen Dank, Emel, dass du da warst. Sie geht jetzt gerade raus und hat noch einen weiteren Termin. Ist auch da die Empfehlung, nochmal nachzulesen. Und wir melden uns gleich nochmal wieder, denn jetzt kommt etwas, wie nennt man das? Tonabfolgen in komponierter Form.
Ich glaube, ich träume. Ich seh nur Bäume, Wälder überall. Ich mag auf einmal, ich bin ein Tier hier, ein scheiß Tier hier. Da bleibt mir nur eins.
Zurück zum Beton, ja.
Die Emil ist gegangen von der Emil von der Organisation Philosophicum, aber der Tim ist noch hier. Genau, und mit dem sprechen wir jetzt noch ganz kurz über den Anlass vielleicht auch der Demo. Was ist denn morgen überhaupt, dass diese Demo stattfindet?
Also es gibt nur einen ganz konkreten terminlichen Anlass eben, weil der Prozess auf dem Campus, der sich seit Jahren zieht, aber jetzt wirklich in die heiße Phase kommt. Es werden jetzt tatsächlich die Entscheidungen getroffen, was dort auf dem Campus passieren wird. Und ganz konkret wird morgen in der Stadtverordnetenversammlung über den Bebauungsplan abgestimmt für den Campus Bockenheim. Und anlässlich dieses Termins ist eben nochmal auch die Idee gewesen, den gemeinsamen Protest, aber auch die Ausdrucksform irgendwie auch vor den Römer zu tragen. Also morgen wird diese Demo, die morgen um 18 Uhr an der Bockenheimer Warte losgeht, wird dann auf dem Römerberg enden, zeitgleich, während drin eben die Abgeordneten über den Bebauungsplan debattieren, diskutieren, wird von außen nochmal auch was passieren.
Also sozusagen die klassische Form des sich Gehörverschaffens bei politischen Instanzen auf der Straße vorm Haus stehen und Forderungen bringen.
Genau, ja, erstmal so. Also ich meine, es gibt da eine vielfältige Form von sich zum Ausdruck bringen, von Aktionsformen, von Dingen. Wir erleben es ja alle, wir haben ja.
Und das ist jetzt auch nicht vorbei, jetzt wo das Philosophikum den Zuschlag bekommen hat oder die Gruppe Philosophikum, sondern es geht weiter und es wird noch für andere Initiativen und Projekte gestritten mit dieser Demo.
Es geht weiter. Also es fängt auch gerade erst richtig an. Also Es wird jetzt nochmal richtig bunt werden und diesen Frühling und Sommer.
Und das ABS-Magazin wird da auch weiter dranbleiben an dieser aktuellen Entwicklung und wir stehen in Kontakt mit Wem gehört die Stadt, mit Tim, Emil und wer da noch alles beteiligt ist oder nicht beteiligt ist und wir versuchen euch im Rahmen unserer Möglichkeiten auf dem Laufenden zu halten und jetzt kann man nur noch sagen, das war heute eine Sendung des ABS-Magazin mit der liebreizenden Etta Kivili
und dem
unmöglich nervenden Nils Björn Schmidtke, genau.
Und dem wunderbaren
Tim Schuster. Ich möchte aber, jetzt fliegen ja noch die Küsschen durch die Luft, wie schön. Ich möchte aber nicht versäumen, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir alle hier, die wir Radio machen, nichts wären ohne unsere Technik-Crew und möchte mich einfach auch nochmal bei unserer Technikfee, der Helmut, bedanken, dass er uns auch immer so tatkräftig unterstützt und hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Und wer möchte, der kann morgen um 14 Uhr glaube ich nochmal, dass hier wieder die Wiederholung hören auf dem Topics-Platz. Und ansonsten geht es jetzt hier weiter mit Virus, Musikradio und mit Hörner. Nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.